Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
Herzlich willkommen zu einer neuen Genau mein Agil Podcast Folge. Ich freue mich heute mit Anders einen spannenden Gast wieder dabei zu haben. Wie immer möchte ich gar nicht direkt verraten, worum es geht, sondern vielleicht möchtest du dich erstmal kurz vorstellen und damit wird, glaube ich, das Thema vielleicht schon ein bisschen klarer und ich freue mich einfach drauf, die nächste halbe Stunde mit dir mich thematisch auszutauschen und vielleicht auch zu diskutieren. Schauen wir mal, wie kontrovers es heute wird.
Ja, hallo da draußen an den Empfangsgeräten. So hat man es immer gesagt. Mein Name ist Anders Lehr. Zu meiner Person, ich bin schon sehr, sehr lange im Weiterbildungsbereich tätig. Als Projektleiter habe ich sehr viele E-Learning-Projekte gemacht. Das Thema Lernen ist für mich ein sehr, sehr relevantes, gehört auch zu meinen Grundwerten. Und ich helfe eigentlich auch in den Firmen, wo ich tätig bin als Agile Coach, immer wieder mit Lernformaten aus, weil ich finde, Agilität hat sehr, sehr viel mit Lernen und Verlernen zu tun. Ja, und darüber können wir natürlich heute super sprechen, denn wir werden uns das Thema Lernen in agilen Unternehmen ein bisschen näher angucken und besprechen und diskutieren und Ideen entwickeln, wie man das machen kann.
Aber bevor bevor wir mit dem Thema Lernen in der Organisation oder in agilen Unternehmen sprechen, du hast gerade gesagt, Agilität hat mit Verlernen zu tun. Das würde mich natürlich erstmal direkt interessieren, in welcher Form. Ich sage nicht, das stimmt nicht, aber ich stelle mir gerade die Frage, in welcher Form?
Ja, es gibt ja so Untersuchungen von diesem Herrn Ebbinghaus, schon lange ist das her. Und der hat herausgefunden, dass wenn man so Vokabeln lernt, dass man irgendwann mal natürlich auch Dinge wieder vergisst, wenn man die nicht immer wiederholt. Mhm. Und das passiert im Unternehmen auch. Also wenn man dort beispielsweise, jetzt ganz konkret, wenn man mal so ein bisschen Scrum gelernt hat und man kann schon die ersten Schritte, aber man lässt mal die Retro weg oder mal das Review weg und das Daily ist auch nicht so wichtig, dann können sich diese wichtigen Fähigkeiten, vor allem diese Habits, wie man so schön sagt, diese immer wiederkehrenden Artefakte, die man macht, die verlernt man wieder. Ja? Und da sollte man ein bisschen drauf Acht geben. Das ist die eine Komponente. Also wenn man es nicht öfter tut, das agile Miteinander, dann verliert man es. Und das Zweite ist, wir kommen ja manchmal aus Unternehmen, die haben sich halt ein paar Sachen angeeignet, die sind heute nicht mehr so ganz relevant. Ne? Wir sprechen manchmal so von Wasserfalldenken. Da haben wir vielleicht auch Leute, die haben vorher Projektmanagement gemacht mit einer gewissen Einstellung. Und jetzt werden die auf einmal Product Owner. Ne? Die gehen in ein agiles Umfeld. Und die müssen natürlich auch ein paar Dinge, die sie vielleicht vorher gemacht haben, die müssen sie auch vielleicht wieder verlernen, ne? Weil es nicht mehr so zielführend ist. Eine andere Form von Planung, eine andere Form von Kundenzentriertheit und. Und deshalb sage ich immer, Agilität ist Lernen auf der einen Seite, nur auf der Prozessebene. Aber es heißt auch für den Einzelnen manchmal auch Dinge, die er tut aus der Vergangenheit, die auch zu verlernen. Ja? Denn man ist ja auch immer schnell, man hat immer schnell irgendwie aus der Erfahrung, ja, das haben wir immer schon so gemacht, aber das funktioniert halt eben heute nicht mehr in diesen doch relativ zügigen Business-Umfeldern. Ne? Also ist Erlernen genauso wichtig wie das Lernen.
Ja, also aus der Sicht finde ich, was für mich halt auch wichtig ist, Agilität, ich spreche ja immer von Kultur, Mindset und quasi mehr dem methodischen Teil der Agilität. Und wenn ich diese Kultur, das Mindset, die Haltung verinnerlicht habe und verstanden habe, dann kann es aber auch sein, dass ich sinnvollerweise ein Projekt mal eher im klassischen Wasserfall von der Methodik her oder sonst was mache, weil das eben für diesen Kontext passt. Und ich sage, eigentlich ist es ja dann negativ, wenn ich früher aus dieser Welt komme, das dann, ich sage jetzt mal ganz provokant, extra verlernt habe, um quasi viel agil zu arbeiten. Mhm. Und dann sagt mir irgendwann die Agilität so, weil ich es quasi bis auf dieses Mindset-Haltungsebene geschafft habe, sagt mir wieder, Age, das, was du vorher verlernt hast, brauchst du jetzt vielleicht wieder, weil es gerade für den Kontext wieder passt.
Ja, also haben wir da noch was dazwischen, nämlich das Umlernen, ne? Und vielleicht auch das adaptive Lernen. Ne? Dass das, was man gelernt hat, manchmal natürlich in dem Kontext wieder gut passen kann. Also wir können auch viele Sachen aus dem klassischen Projektmanagement nutzen, auch in agilen Umfeldern. Da bin ich voll bei dir. Ne? Also die Fähigkeiten sind ja nicht verloren, nur sie können und müssen halt vielleicht auch wieder neu adaptiert werden, weil vielleicht auch das Team drumherum, nur die Leute, mit denen wir arbeiten, vielleicht einen etwas anderen Arbeitsmodus, Zyklus, wie man so schön sagt, ne? Produkt- und Projektzyklus gewohnt sind und andere Methodiken. Ja? Mhm. Aber da bin ich bei dir. Ne? Also dieses Ways of Working, das ist ja so der Fachbegriff darüber, dass man sagt, naja, ihr könnt zum Beispiel eine Lean-Methode machen, ihr könnt mit Scrum, ihr könnt Design Thinking, ihr könnt auch klassische Elemente nehmen, iterative Planung machen. Ne? Es muss nachher nur, in Summe muss es natürlich auch euch zum Ziel führen, ne? Und die Risiken minimieren, die Stakeholder, vor allem die Kunden dann zufriedenstellen und gute Produkte mit Wertschöpfung erzeugen, damit das Unternehmen auch ein bisschen Geld verdient. Ne?
Ja.
Ja, okay.
Ersten Ausflug schon erledigt.
Zack, probiert.
Wenn du jetzt sagst, lernen im Unternehmen, was verstehst du darunter alles? Ist das quasi Trainings, die du machen solltest als Unternehmen, als Arbeitnehmer im Unternehmen? Ist das irgendwie Weiterbildungsformate? Sind das Karrierepfade? Ist das quasi das Unternehmen, was lernen muss? Das kann ja irgendwie vieles sein. Da würde ich gerne mal verstehen wollen, wo so dein Gedankenbild hinten dran ist.
Ja, Lernen hat ja auch einen Zweck. Man will ja auch ein bisschen besser werden. Ne? Und einmal, was ich immer so ganz am Anfang immer sehr spannend finde, ist, wie ist dann eigentlich so die Lernkultur im Unternehmen? Das finde ich sehr spannend. Das Zweite, man arbeitet ja mit Menschen, die mit Fähigkeiten sozusagen ausgestattet sind, aber auch noch weitere Fähigkeiten entwickeln wollen, ne? Oder auch Zertifizierungen brauchen. No, Scrum Master, Product Owner Zertifizierung und so weiter. Finde auch gut, dass man nochmal ein bisschen sich die persönliche Lebensbiografie anguckt und Lernbiografie. Das ist so das Zweite. Das Dritte ist bei mir immer so auch, ne, im Coaching, dass ich halt auch entsprechend gute Lernformate brauche, die auch mal ein paar Sachen in die Tiefe weitergeben. Ne, wir sprechen immer so von diesem agilen Mindset. Naja, das ist aber nicht gerade mal so irgendwie so ein E-Learning oder ein Video, was ich mal schnell durchseppe und dann verstehe ich dieses Mindset, sondern das ist etwas, was sehr stark in die Persönlichkeitsbildung reingeht. Da brauche ich also ganz andere Lernformate. Was mich jetzt aktuell sehr umtreibt, ist einmal das Thema zirkuläre Wirtschaft. Das ist ein ganz großes Umlernen für Unternehmen, weil es halt einfach auch den Druck gibt, den wirtschaftlichen Druck, dass wir uns da neue Geschäftsmodelle angucken, Lieferkettenproblematiken und sowas angehen, Business-Agilität, darüber sprechen wir ja auch gerade, oder Business-Resilienz. Dafür müssen wir einfach auch neue Wirtschaftsmethoden haben. Und das fasse ich immer so ein bisschen unter den Lernzielen hin zum Transfer in die zirkulären Wirtschaftsmodelle, die jetzt immer mehr werden. Ne? Der Green Deal in der EU ist gerade ja auch sehr Blick in aller Munde. Also zirkuläre Wirtschaftsmodelle, das interessiert mich gerade sehr stark. Und last but not least, auch so ein bisschen die Organisation als Lernorganisation zu entwickeln. Oftmals habe ich auch so das Gefühl, dass immer nur sehr kurzfristig Lernziele für das Unternehmen definiert werden. Aber wenn man mal so McKinsey kennt, ne, so drei Horizonte, dass man halt auch mittelfristige und langfristige Ziele, Lernziele auch bräuchte. Und das bedeutet auch für das Unternehmen, dass man kurz-, mittel- und langfristige Ziele miteinander in Einklang bringt und da auch ein gewisses Timing mit aufbaut. Also das sind so meine fünf Ebenen, die ich habe. Lernende Netzwerke, sage ich immer so ein bisschen dazu, die Persönlichkeitsbildung, die Lernformate, die es braucht, Circular Economy finde ich gut und ja, wie geht man daran, wenn man eine Lernorganisation entwickeln möchte?
Ich würde gern, weil es für mich einfach am spannendsten ist, am Anfang und am Ende quasi anknüpfen wollen.
Alles gut.
Du hast ja als erstes gesagt, Lernkultur hast du es, glaube ich, genannt.
Ja, Lernkultur, das ist der erste für mich.
Und jetzt sprechen wir ja auch immer wieder von der agilen Kultur. Ich will gar nicht hier Begriffe Mindset und Haltung erwähnen, aber was bedeutet für dich Lernkultur? Wie steht es vielleicht noch mit einer agilen Kultur in Zusammenhang, im Verhältnis, passt zueinander, steht vielleicht auch im Widerspruch, dass wir uns mal quasi dieser Lernkultur quasi nähern, weil ich glaube, die Lernkultur ist nachher was ein Fundament ist für die lernende Organisation, die ich mit dir dann als nächstes quasi ansprechen wollen würde.
So. Ja, naja, wenn du mit Menschen in Unternehmen zusammenkommst, ne, dann sind die irgendwo in der Agilität, das ist immer so ein bisschen der Rahmen, warum du dann geholt wirst, sind die irgendwo eingebunden. Die haben eine Jobrolle bekommen, dann sind sie Scrum Master, Product Owner, Agile Master, Agile Coach, you name it. Also kriegen da so ein Rollenprofil. Und in den Rollen sind natürlich auch die Kompetenzen hinterlegt. Was sollen die können? Ja. Servant Leadership, sollen halt ein Produkt richtig an den Kunden anpassen, auf den Markt gehen, auch ein bisschen mutig sein und so weiter. Aber wenn ich das sehe, habe ich immer das Gefühl, dass das immer noch sehr individuelle Sachen sind und vor allem die Zertifizierung. Ne? Dann kriegen die vielleicht mal ein Zertifikat von ihrer Firma, von ihrem Vorgesetzten. Dann gehst du einfach mal dahin und machst mal jetzt deinen Scrum Master 1 oder Scrum Master 2 und dann soll das alles wieder in den Teams und in der Produktentwicklung funktionieren. Und ich finde das unheimlich kurzfristig gedacht oder zu wenig vernetzt gedacht. Dann kann der eine das. Der eine will jetzt also Scrum machen, ne? Gib ihm und jetzt weiß er, wie es geht. Das hat er im Workshop alles aufgesagt. Er hat jetzt sein Zertifikat an der Wand hängen und jetzt will der Scrum machen. Und die Softwareentwickler, mit denen er dann zusammenarbeiten will, ne? Oder andere, die dann in das Team reinkommen, die wissen von gar nichts. Und das, muss ich sagen, ist total oftmals sind die Sachen total aus der Balance geraten, dass man nicht sagt, ja, eigentlich will doch das ganze Team jetzt mit Scrum beispielsweise arbeiten, aber warum ist dann immer nur eine individuell am Lernen und zertifiziert und der Rest nicht? Ja, sie wollen ja alle gemeinsam in diese Richtung vorgehen. Warum ist das so individuell, aber nicht quasi vernetzt oder in einem Team als Lernaufgabe auch definiert, was sie dann in der Einführung von Scrum machen wollen?
Hm. Ich würde an der Stelle das Thema Zertifikat, klammer ich mal aus, da muss man eher eine andere Folge quasi sich anhören,
ja,
zum Thema Zertifikat.
Hat die Kollegin, ne? Hat das erzählt.
Gemacht habe, aber spannender Punkt ist natürlich, und ich versuche es für mich nochmal zusammenzufassen, auch bei dem Begriff und Thema Lernkultur, dass du ja sagst, also Lernkultur bedeutet eben, dass alle zusammen irgendwo auch lernen müssen. Damit meine ich jetzt vielleicht nicht irgendwie der ganze Konzern oder sonst was, sondern zumindest
ja, auch.
Ja, okay, auch, aber in einer anderen Art und Weise. Also wenn du das Beispiel genommen eines Scrum Masters, der in irgendeiner Form am Lernen ist, weil er auch vielleicht kleine Experimente oder sonst was quasi wagt. Aber im Grunde lernt er ja dann nicht nur alleinständig daraus, sondern das Team, was ja diese Experimente irgendwie mitmacht, lernt ja sozusagen auch. Und allen bewusst zu machen, dass es nicht dieser einzelne Scrum Master ist, der daraus lernt, also nicht alleinig lernt, ja, sondern alle Leute, die das sozusagen lernen, das verstehe ich jetzt, dass du das mit Lernkultur sozusagen meinst.
Ja, das wäre doch schön, ne? Dass man also am gleichen Strange zieht, wenn man das machen möchte, dass man sich auch die Lernzeit dafür gibt im Team, damit die auch als Team ihre Kompetenzen entwickeln können. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, ist, ich sehe da halt immer einen großen Wissensunterschied in den Teams. Ne? Einer fängt halt an, der ist dann so ein bisschen der Vorreiter. Und dann gibt es meistens immer am Anfang immer Reibungen, wenn die anderen, die Mitakteure, wenn die nicht wirklich fit gemacht worden sind. Und das andere große Thema, was dann immer wieder auftaucht, ist, dass manchmal auch wirkliche Talente verschwendet werden. Ja? Also werden Leute manchmal auf Positionen gesetzt oder auf Rollen gesetzt, auf agile Rollen. Jetzt wollen wir mal davon mal ein bisschen abstrahieren, dass die auch immer ein bisschen schwammig formuliert sind. Ja. Aber die können dort in diesen Kontexten, wo sie dann nachher tätig sind in den jeweiligen Teams, gar nicht alle ihre Talente und Fähigkeiten einsetzen. Ja? Das ist nochmal die zweite Ebene, wo das wirklich sehr, sehr schwierig ist. Du kriegst dann einfach ein Projekt, irgendein Team und dann musst du da loslegen. Ne? Aber du bist eigentlich so vom Gefühl her Product Owner für eine ganz andere Sparte. Ja? Oder kommst auch vielleicht aus einem anderen Umfeld. Nein, kriegst also einfach ein Produkt vor die Nase gesetzt, dann machst du das. Aber ob da eine Passung zwischen dir und dem Produkt und deinen Talenten besteht, das wird überhaupt nicht gefragt. Ja? Und da kann man schon sehen, so, das sind so ein paar Ecken, wo man einfach sehen kann, wie die Lernkulturen gestrickt sind. Gibt natürlich auch da gute Lösungen, dass man sagt, naja gut, wir machen so einen Bazar, wir stellen die neuen Produktvorhaben oder Projektvorhaben stellen wir vor und die Leute, die gerade frei sind, die dürfen sich dann die Sachen, ne, ziehen. Die dürfen sagen, ja, das finde ich toll, ich bewerbe mich jetzt da drauf in der Position Product Owner, ich möchte dieses Projekt nach vorne bringen oder das Produkt daraus entwickeln. Und dann kann ich da schon wieder ein bisschen was mehr machen, das Talent und auch die eigene Motivation für das Produkt zu matchen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das sind so kleine Elemente, an denen ich immer so sehe, wie eine Lernkultur gestrickt ist und wo man dann unterstützen kann, diese Sachen besser zusammenzubringen.
Ja. Ich würde an der Stelle sogar noch eins draufsetzen. Warum sollten nur die Leute, die frei sind, sich für irgendwelche Themen melden? Ja? Wenn ich ein Thema mache, wo ich sage, ja, ist in Ordnung, dass ich es mache, aber da kommt auf einmal das Thema, wo ich sage, boah, da brenne ich total dafür, ja, dann sollte ich doch eher den nehmen, der total dafür brennt und gucke ich halt, wie ich den in Anführungsstrichen für ein anderes Projekt vielleicht auch ersetzen muss. Ja. Was ich damit rausnehme, wenn wir von Lernkultur im Unternehmen sprechen, bedeutet das für mich aber auch, als Organisation vielleicht, aber auch als Führungskraft, muss ich lernen, meine Organisation und meine Menschen in der Organisation zu kennen.
Ja,
also definitiv. Ich muss ja, im Idealfall bräuchte ich auch keinen Bazar, wenn ich wirklich wüsste oder gelernt hätte, ich bleibe mal bei dem Begriff des Lernens, wenn ich gelernt hätte, wer Interesse an was hat, wer Lust worauf hat, dann bräuchte ich ja so einen Bazar nicht mehr, weil ich wäre ja in Anführungsstrichen der perfekte Unternehmer, der perfekte Vorgesetzte, die perfekte Führungskraft, die genau weiß, wer was will. Und ich finde es ganz spannend, häufig diese Diskussion Pull versus Push-Prinzip, ja, wo ich einfach natürlich bin ich ganz klar auch der Verfechter von dem Pull-Prinzip, die Leute sollen sich die Dinge nehmen können. Wenn ich aber jetzt utopischerweise, dessen bin ich mir bewusst, mir vorstelle, es gäbe die perfekte Führungskraft, die wirklich ihre Mitarbeiter super gut kennt, ich finde, dann darf sie auch pushen, weil die Leute ja die richtigen Aufgaben oder die richtigen Projekte oder Rollen oder was auch immer bekommen.
Ist eine Meinung, ne? Du sprichst jetzt so ein bisschen auch den Führungsstil, ne? Also Führungskräfte müssen sich eigentlich auch in diese Lernprozesse mit einbringen. Und ne, wenn man jemanden kennt und auch deren Karrierewünsche, ne, man kann auch als Agilist im Unternehmen auch wirklich agile Karriere machen. Wobei die wenigsten Firmen wirklich einen agilen Karrierepfad dir auch zeigen oder die Personalabteilung dir wenig zeigen, wie man einen agilen Karriereweg durch Unternehmen macht. Im Japanischen, wenn man mit japanischen Managern oder zumindest mal das, was man so mitbekommt, da ist die Kultur ein bisschen anders. Die nehmen sich gerade am Anfang, wenn neue Leute auch ins Unternehmen kommen, deutlich mehr Zeit, um den Leuten wirklich beizubringen, wie hier diese Unternehmung läuft. Ja, die legen viel mehr auf die Kompetenzentwicklung, machen viel mehr so dieses, wie sagt man heute, so Buddy, ne, dass man sich austauscht, dass man sich kennenlernt.
Mentoring oder so quasi.
Mentoring, sehr viel mehr Mentoring und gucken an, wo steht derjenige mit seinen Talenten, welche Kompetenzen hat er, welche hat er noch nicht, wo sind die Lücken, was kann der tun, um dann relativ zügig da auch sehr, sehr stabil in den Abläufen, in Prozessen oder in der Produktentwicklung oder auch in den Geschäftsmodellen, dass der relativ fit ist, eigenständig zu werden. Also was die tun ist, sie begleiten die Lernreise am Anfang eines Mitarbeitenden im Unternehmen sehr viel enger, dass die sehr viel mehr Stabilität haben, dass die besser ihre Fähigkeiten haben, dann haben sie es nachher leichter. Na, dann können sie sich zurücklegen und sagen, ja, jetzt weiß der, wie das funktioniert. Ich muss den jetzt nicht immer hinterherlaufen. Ich kann dem jetzt vertrauen, der hat, das habe ich beobachtet, er hat genügend Kompetenzen, um seinen Job zu machen. Ja, wir in unseren Kreisen haben da immer eine sehr, sehr weite Distanz. Ja, bis zum irgendwann irgendwie so ein Jahreszielvereinbarungsgespräch oder so Performance-Gespräche geführt werden. Ja, du wolltest doch und das, ne? Da wird dann immer nur in einem halben Jahr oder so in so einem Zyklus wird mal geguckt, wie der Mitarbeiter sich entwickelt hat. Aber ich sage immer, die ersten 100 Tage im Unternehmen, wenn ein Neuer reinkommt mit seinen Fähigkeiten und das Adaptieren, da kann eigentlich das Management als Lernbegleiter, als Mentor unheimlich viel beitragen, dass sich dieses Wissen und dieses neue Talent, was reinkommt, dass das nicht verschwendet wird. Ja. Und man lernt auch von den Leuten, vielleicht auch das eigene Vorhaben in eine neue Richtung zu bringen. Aber wenn ich diese Beziehung am Anfang nicht habe, das hole ich ja fast nicht mehr auf. Ja.
Ja,
also das ist sozusagen eine Management-Einstellung, über die man sprechen kann. Würde ich aber gar nicht so jetzt zu vertiefen wollen. Aber es ist deutlich zu sehen, dass wir eher distanziert führen in diesen ersten Tagen, wo es eigentlich wichtiger wäre, dass man in den ersten Tagen mit der Führung und den neuen Mitarbeitern wirklich viel mehr ins engere, wirklich auch ins Peer-Coaching reinzukommen, um zu sehen, wie derjenige dann in den jeweiligen Kontexten, ne, wo der dann in den Teams eingebunden ist, wie er dann dort arbeitet. Und da braucht er natürlich auch immer viel, viel Feedback, ne? Gar keine Frage.
Ja, ich will es auch gar nicht weiter vertiefen, aber das Spannende ist für mich, es ist einfach, finde ich, eine schöne Überleitung auch zu dem Thema die lernende Organisation, was du vorhin so ein bisschen mit kurzfristig, mittelfristig, langfristig und so weiter und so fort aufgezeigt hast, weil du hast ja schon gesagt, eigentlich dieses, wie heißt es, Frontloading, also im Sinne von, wenn ich am Anfang mehr rein investiere, egal ob über Mentoring oder wie auch immer, also quasi in dieses Lernen, nicht nur hinsichtlich Agilität, sondern auch hinsichtlich quasi des Unternehmen kennenlernen, da steckt ja auch schon Lernen drin, dann macht es das mittel- und langfristig, wenn ich von neuen Mitarbeitenden ausgehe, dann sollte es ja hoffentlich im Idealfall ein mittel- bis langfristiger sozusagen Zuwachs sein. Ja. Ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Und was ich an der Stelle nochmal dich fragen möchte, weil ich es ganz, ganz häufig erlebe, ist, wenn irgendwie Trainings gegeben werden zu Scrum, zu agilen Grundlagen, zu agilen Projektmanagement, nennt es, wie ihr wollt. Also du weißt ja, glaube ich, was ich sozusagen meine, auch ein Scrum Master Training oder sonst was. Ja. Dann kenne ich es, dass ganz, ganz viele Unternehmen sagen so nach dem Motto, so gut, die haben jetzt das Training, die können jetzt sozusagen damit starten, aber irgendwie eine, ich sag mal mittelfristig, gar nicht langfristig, aber eine mittelfristige Begleitung zu diesem kurzfristigen, in Anführungsstrichen, Lerninvest, dass ich sie in eine Schulung geschickt habe, dafür auch Geld bezahlt habe und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Das passiert ganz, ganz selten. Hast du diese Erfahrung auch gemacht und wie ist deine Meinung dazu?
Ja. Also nochmal zu der Brücke von eben mit der Führung, ne, dass die am Anfang eigentlich eine Beziehungsarbeit machen muss. Und nur das gegenseitig sich kennenlernen und das Unternehmen kennenlernen und das Vorhaben kennenlernen, die Geschäftsziele kennenlernen, das Team kennenlernen und so weiter. Das sind ja sehr viele Lernprozesse. Und ich finde immer am Anfang lieber etwas langsamer, dafür etwas besser auch verankert. Am Anfang muss man sich ein bisschen mehr Zeit lassen, wenn man die, sagen wir mal, die Tango-Schritte, finde ich immer so das beste Beispiel. Am Anfang machst du halt noch ziemlich tapsige Schritte, aber nimm dir Zeit, diese Schritte immer wieder zu üben, bis du die Grundschritte mal drauf hast. Und dann kannst du ins Kombinieren gehen. Und diese Beziehungsarbeit finde ich auch gut. Am Anfang lieber etwas langsamer, damit diese Lernzyklen einfach enger und tiefer sind. Ja, das ist wichtig. Und dann hast du nachher die Geschwindigkeit, die du brauchst, die kommt nachher von alleine. Ja, das Kombinieren von den vielen Methoden, die du gelernt hast oder die du anwenden willst in dem Umfeld, das klappt dann deutlich besser. Das Thema, was du jetzt ansprechen wolltest, na, jetzt hat jemand so eine Schulung bekommen, man hat das investiert, da hat er jetzt irgendwo ein Training gemacht, der Trainer ist auch wieder sozusagen irgendwo verschwunden, der kennt das Unternehmen ja gar nicht und sieht auch gar nicht die Lernblockaden, die das Unternehmen hat oder das einzelne Team. Ja, kann ja so ein Team auch sein, da sind dann so unterschiedliche Typen drin, ja, war aber schon immer so gemacht, ne? Ich bin hier der Chefentwickler oder sowas. Ne? Und sieht eigentlich nach dem Training gar nicht den Kontext, wo diese Person mit dem Zertifikat nachher tätig ist. Und was passiert ist, man weiß nicht, ob diese Kompetenz sich nachher als Performance widerspiegelt. Also kann der gut moderieren, kann der gut mit Kunden, Stakeholdern, kann der gut Risiko managen, kann der eine gute Softwarearchitektur bauen und. Das sieht man einfach nicht mehr. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen heute eher so Blended oder auch hybride Lernkonzepte zum Tragen, dass man einfach sagt, ja, wir haben so initial genau diese Grundvoraussetzungen, die schaffen wir einfach, ne, dass man das Konzept, die Prozesse versteht und so weiter, die Vokabeln auch hat. Und dann gucken wir uns immer wieder mal an, so, ne, wir machen ja sehr iterative Lernzyklen, dann schauen wir uns halt eben auch mal zu jeder Retrospektive auch mal die individuellen Fähigkeiten an. Ja? Haben die sich schon dargestellt? Ist das schon da? Ist der Scrum Master, Scrum Masterin schon in dem Bereich tätig? Wo fehlt es da noch? Und immer wieder auch so ein bisschen auch so eine Lernlückenanalyse auch zu machen, damit man auch wieder neues Potenzial hat. Und das wirklich mit in die Sprintplanung. Ne? Wir wollen ja alles sprinten, aber ich finde immer ganz gut, dass wir nicht nur die Arbeitspakete, ne, also To-Dos, unsere User-Stories immer einplanen durch die Zeitboxen und durch die Sprints, sondern dass wir uns immer angucken, was muss ich denn dafür auch als Lernziele haben. Ne? Ich gebe mir ja selber manchmal Lernziele. Ne? Was möchte ich denn in einem halben Jahr können? Was muss ich dafür tun? Also ich habe so ein eigenes Lernbacklog auch für die Sachen, wo ich mich dann persönlich weiterentwickeln will, wo ich auch Rückmeldungen brauche, ob ich das auch kann. Und das Team gibt mir dann vielleicht Feedback. Nee, das hast du noch nicht so gut hingekriegt. Da müsstest du dann nochmal in dem Bereich arbeiten. Also Lernen ist halt eine Schleife, das braucht Feedback. Aber es braucht auch eine gewisse Planung. Man muss es ausprobieren. Und in dem jeweiligen Kontext, da gibt es dann Problemstellungen, ne? Daran hat man dann vielleicht irgendwelche Lernaktionen, man probiert das einfach mal so aus oder mal so aus, ne, und so weiter. Und dann holt man sich Feedback ein und iteriert das. Ja? Und das ist in der Art und Weise, wie wir Agilität verstehen, ist das ein Teil. Da sind Lernschleifen drin. Und diese Lernschleifen sollen sich einfach verknüpfen mit der individuellen sozusagen Entwicklung, Kompetenzentwicklung und dann natürlich auch in den Team- oder auch Abteilungsentwicklungen. Ne? Also die müssen auch Abteilungen oder auch Führungskräfte, die brauchen auch Lernschleifen, damit sie besser werden können. Und das ist dann immer so, ja, sollte man immer mal öfters sich angucken, wie man da steht.
Was ich finde es insofern einen spannenden Punkt, weil
Ja.
Was ich halt bei vielen Unternehmen gefühlt kritisiere, gar nicht, weil wir damit mehr Aufträge oder Geschäft machen wollen, aber ich denke mir halt, viele Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden nach einer kurzfristigen Initiative, nach einem Training, nach einer Schulung sozusagen alleine lassen, ja, ja. Die hätten auch diese Schulung sein lassen können. Ja, ist mein Gefühl, weil ich sage, dann gebe ich denen einen Startschuss für die Lernreise und sage danach, ich sage euch nicht, wo ein Ziel ist, ich sage nicht, wo eine Wanderkarte ist, wie ihr quasi euch da durchnavigieren könnt oder sonst was. Und das ist halt für mich was, also auf der einen Seite könnte man jetzt von dem Gespräch vorher, also von Teilen aus unserem Gespräch vorher rauslesen, okay, dann ist das halt einfach ein Unternehmen, was noch keine Lernkultur hat. Ja. Das ist das eine, was ich da sozusagen rauslese. Ja, das ist kein okay, dann ist es halt eine Unternehmung mit keiner Lernkultur, weil ich wünsche ja, dass möglichst viele Unternehmen diese Lernkultur haben. Das andere, was ich jetzt bei dir aber rausgehört habe, was ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt finde, ist, an jeden, der zum Beispiel eine Schulung und ein Training besucht hat und danach sagt so, boah, ich hätte jetzt eigentlich Lust, das irgendwie zu intensivieren, ich hätte Lust, das irgendwie jetzt zu machen.
Ja.
Aber mein Unternehmen gibt mir ja keine Zeit, keine Kappa, kein Coaching, kein Gott weiß was, um diese Lernreise weiter zu begleiten. Fand ich es ganz spannend, wie du es gerade gesagt hast hier. Vielleicht finde ich in einzelnen Personen in meiner Organisation oder in meinem Team quasi einen Sparringspartner, einen Coach, Klammer auf, der muss ja keine formelle Coaching-Ausbildung oder sonst was haben können. Der mich sozusagen immer mal wieder durch die passenden Fragen, durch gezielte Termine oder sonst was auf dieser Lernreise für mich, aber damit vielleicht auch für das Team sozusagen begleitet.
Richtig. Und oftmals ist es dann so leicht organisiert wie in Lean Coffee, wo sich dann beispielsweise die Scrum Master für ein Stündchen treffen oder die Product Owner für ein Stündchen treffen. Ne? Manchmal machen sie es im Unternehmen. Aber du und ich, wir kennen die ganzen agilen Communities da draußen, Lean Coffee Düsseldorf, Scrum Tisch Bonn, Köln und so weiter. Also es gibt überall diese
Veranstaltungen. Ja.
Und da gehen viele Leute, mit denen ich auch spreche, so habe ich auch gelernt, die haben dann im Unternehmen eben nicht unbedingt immer diesen Sparringspartner, ne, der mal mit dir über deinen Backlog guckt oder mit dir über mal über deine Team guckt, ne, so Job-Shadowing-mäßig mal mit zu dir zu irgendeinem Daily geht und mal guckt, wie sich der die Teamdynamik verhält. Die haben also genau dieses Sparring eigentlich nicht. Aber trotzdem, mittlerweile haben das die Firmen durchaus verstanden, organisieren sie sich auch immer mehr selber, machen Barcamps, wo sie dann die Product Owner reinbringen und so weiter und so fort und entwickeln also in-house wirklich Community of Practices. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit. Aber jetzt kommt das große Aber. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich ursprünglich meinte. Lernorganisation ist die eine Geschichte, ja. Dass das vernetzt sein sollte, dass die Sachen abgestimmt werden müssen. Ne? Was der eine kann, muss das andere sozusagen auch spiegeln können. Auch das Team muss die Fähigkeit haben, die Führung muss die Fähigkeiten haben. Was aber noch viel wichtiger ist, das Wissen in deinem Fach, ne, das hört ja nicht auf. Und du musst eigentlich auch, wenn du dann über dein Geschäft nachdenkst, ne, was will ich denn eigentlich so im mittleren Horizont, sagen wir mal so im nächsten Jahr, was passiert da eigentlich jetzt da draußen? Ne? Wie verändern sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen?
Wie sieht das bei unseren Kunden aus? Haben die noch so viel Geld, um unser Produkt zu kaufen? Ne? Was passiert denn jetzt da draußen? Dann muss man sich ja eigentlich auch schon überlegen, für die mittelfristigen Risiken, die da draußen sind, brauche ich auch eine gewissermaßen Reaktionsfähigkeit. Und die erarbeitet man sich eigentlich, indem man ein bisschen vorher eigentlich schon Dinge lernt, um dann sozusagen sich auf neue Szenarien auch ein bisschen vorzubereiten. Ich sehe immer nur so, wir machen halt nur Training on the Job. Ne? Du musst halt nur das tun für das, was wir dich jetzt hier eingestellt haben. Mach das jetzt jeden Tag schön brav, ne? Und dann ist es gut. Aber ein Product Owner oder auch ein Scrum Master muss ich halt auch, oder noch besser sind Entwicklungsteams, ne? Die müssen sich auch überlegen, was kommt da auf uns zu? Und müssen eigentlich auch ein bisschen von ihrer Lernzeit auch für so mittelfristige Lernziele investieren, um einfach auch die Geschäftsziele, die man hat, man macht ja Strategie, ne? Was wollen wir in den nächsten Jahr machen oder was wollen wir in 3 Jahren machen? Und dann muss man diese Horizontgedanken, den ich so ein bisschen am Anfang mit McKinsey, das ist ja so ein altes, bekanntes Prinzip, ne, muss man halt auch schauen, dass man von den ganz weit entfernten Zukünften, ja, auf die man ja letztendlich hinsteuert, schaut, welche Ziele leiten wir ab in ein mittelfristiges Lernen und dann in ein kurzfristiges, jetzt bezogenes Lernen. Ne, was brauche ich jetzt? Aber das passiert wenig. Dieses Timing Ja, also ich spreche oft mit Personalabteilungen, die haben auch zum Teil Software-Systeme da im Start, mit denen sie so ein bisschen gucken, welche Talente brauche ich denn in einem Jahr? Was müssen die für Kompetenzen haben? Ja, und das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich habe noch nicht erlebt, dass die sagen, ja, pass mal auf, wir haben jetzt hier so eine Unternehmensroadmap, wie wir uns entwickeln wollen. Und damit das klappt, werden wir uns genau diesen Unterstützungsaspekt des Lernens, den gucken wir uns genauer an. Welche Leute muss ich so weit fit haben, mit welchen Fähigkeiten, damit in einem halben Jahr dann bei den geänderten Bedingungen wirklich wieder aktiv werden kann. Also wir wollen einen neuen Markt angehen, nächstes halbe Jahr, dann muss man ja auch strategisch schon ein bisschen vorlernen. Und dann muss man auch Leute schon mal qualifizieren, damit die auch diese Sachen mitgehen können. Man lernt immer zu spät, aber man muss ein bisschen proaktiv an die Ziele, die man sich dann mittelfristig oder langfristig gibt, ein bisschen daran schon mal mit strategisch rangehen. Also Business-Entwicklung, Business-Agilität braucht also eine direkte Vernetzung mit einer strategischen Lernplanung. Ja? Ja. Man kann nicht immer lernen auf den letzten Drücker. Man muss auch ein bisschen vorlernen, ja? Damit man darauf vorbereitet ist.
Das finde ich, auch wenn ich auf die Zeit schaue, eigentlich das perfekte Abschlussstatement, muss ich fast sagen. Für mich ist es schon spannend, weil ich glaube, und den Punkt führe ich noch aus, und dann müssen wir auch einfach beenden vom Timing her, und die Leute wollen ja hoffentlich dann noch zuhören und irgendwann nicht mehr einfach sagen, so, boah, nee, die Stunde hören sie sich dann doch nicht an, die werden könnte. Weil für mich ist es ja so, dass ich glaube, die Entwicklungsteams, gerade die schon agil arbeiten, die schaffen es schon, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ist mein Gefühl. Besser als die quasi weniger agil arbeiten, ist jedenfalls mein Gefühl. So. Aber du hast es zu Recht beschrieben, das Agile, was für mich eben auch so ein bisschen Zukunftsbild, kontinuierliches Lernen und so weiter und so fort ist, das fehlt an manchen Stellen sozusagen auf Business-Ebene. Ob ich das jetzt Business-Agilität nennen mag oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Aber von daher fand ich das ein ganz spannendes, gefühltes Schlussplädoyer. Wir sind jetzt ja hier nicht irgendwie gefühlt im Gericht, wo man nochmal ein Schlussplädoyer halten muss. Aber ja.
Das kann man noch schöner formulieren. Man lernt ja nicht für die Vergangenheit, man lernt für die Zukunft. Und das muss man jetzt in der aktuellen Zeit, ne, jeden Tag, wenn man so, was man so macht, muss man immer ein bisschen auch für die Zukunft lernen. Und das ist es. Ja? Und das muss man in seinen Tagesablauf, in seine Lernkultur, in seine persönliche, aber auch in die Unternehmensabteilung oder in die Unternehmenskultur mit einbringen, dass einfach auch im normalen Tagesablauf ein bisschen Lernzeit eingeräumt wird. Ja? Mhm. Und das finde ich wichtig, das finde ich gut für die Business-Strategie. Die braucht einfach Business und Lernen. Das muss man sich zusammendenken. Und ja, dann funktioniert es. Letzter Spruch, John Dewey, den kennt man immer so ein bisschen, Learning by Doing. Und das ist bei mir also permanent, wenn ich mit agilen Problemstellungen zu tun habe. Es ist immer für mich runtergebrochen, immer eine Frage genau dieses Lernen für die Zukunft. Mhm. Und die Lernblockaden, das erlebst du wahrscheinlich genauso. Es sind sehr viele Lernblockaden da.
Ja, natürlich, immer.
Ja. Und das versuchen wir ja auch zu machen. Wir versuchen also diese Mudas, wie man so schön sagt, diese Verschwendungen, die durch schlechtes Lernen entstehen, dass wir die immer weiter reduzieren. Ja? Ja.
Das also ist entscheidend. An jeden da draußen, überlegt euch mal, wo ihr dieses schlechte Lernen macht oder das Lernen gar nicht macht und reduziert das.
Finde ich immer gut. Habe ich heute was gelernt aus diesem Podcast? Ja, ich fand es toll. Zeit ist natürlich wieder gelaufen.
Aber das passiert, gehört dazu.
Mir hat Spaß gemacht. Wir könnten also noch einen zweiten und dritten Podcast machen. Ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Ideen.
Können wir gerne machen, nehmen wir mal in Angriff. Erstmal vielen, vielen Dank an dich. Hoffentlich konntet ihr da draußen von der heutigen Folge auch etwas lernen. Ich sage ja nochmal, eher was mitnehmen. Heute solltet ihr auf jeden Fall was lernen können, hoffentlich. Und hört gerne beim nächsten Mal auch wieder rein.
Und vernetzt euch, genau. Kommt in die Community of Practice.
Genau. Macht's gut, bis dahin.
Ja, tschüss. Bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.